Ey, sag mal, Anja. Du, kann ich nicht eigentlich auch mal eine Folge machen von eurem Filmpodcast? Ich würde gerne mal mit Johannes über was Männliches sprechen.
Über was
Ja,
Männliches.
richtig
Was
männlich.
hast du denn da so im Kopf?
Na, so Kriegsfilme.
Ah.
So irgendwas Cooles. So Star Wars. Kennt vielleicht
Oh,
nicht
nicht
jeder.
Star Wars.
Oh, ja, okay, dann nicht Star
Über Star
Wars.
Wars machen alle Podcasts dann.
Das stimmt. Ja, nee, es ist auch doof, das stimmt. Aber vielleicht irgendwas anderes Cooles. Wie wär's denn, wenn wir so eine, was wir als Jugendliche geguckt haben? So was keiner mehr auf dem Schirm hat, aber was so richtig so beeinflusst hat. So alles, was danach kam. Und wo heute keiner mehr denkt, ey,
Aber
das
Tom,
kommt
Tom, Tom, du
daher.
weißt schon, du bist hier der Podcaster. Und Anja
Ja.
und ich machen den Podcast. Das ist schon unser Podcast, aber du bist
Ja.
der Podcaster.
Aber
Ja,
hey,
aber nur
komm, wisst
rülpsen
ihr? und das Gras euch besorgen. Ich meine, das kann auch jeder.
Aber
Weißt
Jungs, wisst ihr, wenn ihr das einfach mal zusammen machen wollt, dann macht mal eine Folge. Und vielleicht könnt ihr mir ja auch noch was beibringen. Und dann erzählt ihr euch einfach mal und ich höre zu. Gut, Oder
dann.
haltet mich so ein bisschen zurück wenigstens, okay?
Danke, Anja, für die Unterstützung. Vielen
Ja,
Dank.
also,
Dann machen wir
viel
das.
Spaß.
Machen wir das? Was
Machen
machen wir
wir.
denn?
Los geht's. Herzlich willkommen zu Super, dem Filmpodcast, bei dem wir über Filme sprechen, die schon längst aus dem Kino raus sind. Filme, die wir vielleicht früher mal gesehen haben, die man heute noch irgendwo in den Tiefen von Netflix, Prime, Join, wo auch immer entdecken kann und die ihr unbedingt sehen wolltet. Heute oder unbedingt sehen solltet, nicht wolltet, die ihr vielleicht, nachdem ihr diese Folge gehört habt, unbedingt sehen solltet. Heute haben wir eine besondere Folge und zwar machen die heute Tom, der ursprünglich hier immer als Podcaster dabei ist.
Hallo.
Und ich, hi, ich bin Joe. Genau, besprechen Ich bin auch
wir.
noch da. Und genau, Anja ist heute die Podcasterin. Wie ist dein Titel?
Ja, ich weiß nicht. Können wir so machen? Du
Können wir
kannst
uns
so
das Bier machen?
bringen, bitte.
Du
Geh mal in die
kannst
Küche, mach mir ein Sandwich.
ja auch innerhalb der Folge noch überlegen, wie dein Titel sein soll und was du.
Ja, ich quatsche einfach immer unqualifiziertes Zeug dazwischen.
Du musst auch so Soundeffekte und Rülpsen und so
Ah
machen,
ja,
ne?
stimmt.
Das, ja, das ist.
Wii,
Das finde
Ja,
ich
ist doch
sehr gut.
gut. Sag mal, was ist eigentlich Netflix Prime?
Netflix Prime.
Ja.
Das kannst
Das
du
ist der neue
joinen. Das ist
Streaming-Service. Ist
Netflix
das,
Prime Plus.
wird der auf der Transformers-Welt gesendet?
Das wäre super. Das nervt mich tatsächlich auch, dass man so wahnsinnig viele Plattformen hat. Das wäre doch geil, wenn man irgendwie so eine hätte. Ich würde die sowas nennen wie Kino.to. Nein, also Spaß beiseite. Wir unterstützen selbstverständlich kein illegales Streaming.
Auf gar keinen Fall.
Bitte, bitte bezahlt den großen Medienfirmen ganz viel Geld. Paramount Plus, habt ihr Paramount Plus schon
Wir haben der
entscheiden
Sache eine
gefallen?
Chance gegeben wegen der neuen Star Trek-Serie, aber dann habe ich es auch direkt wieder gekündigt.
Ja, ich
Die
habe
neue Star
gesehen.
Trek-Serie, über die könnte man eigentlich auch mal reden.
Nein.
Aber
Die ist ja noch
man
nicht
könnte es.
längst aus dem Kino
Das
raus.
stimmt.
Das machen wir in unserem anderen Podcast.
Es war auch alles nicht im Kino. Also über was wir reden wollen, ist ja auch nicht im Kino jetzt, ne?
Nicht mehr,
Gewesen.
aber das, worüber wir heute reden, das war tatsächlich mal im Kino und das war auch
Ach,
sehr
siehst du, das
großartig.
wusste ich nicht
Ja,
mal. Oh, ich bin so
das war
ungebildet.
1992 im Kino, aber vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz darüber sprechen. Hey, wir sind wieder da. Don't call it a comeback, oder? Wir sitzen heute hier bei Tom und Anja in der Küche, beziehungsweise im Esszimmer. Wie würde der das?
In unserem Loft.
In eurem Loft, selbstverständlich. Wir sitzen im Podcast-Loft. Am
zentralen Punkt unseres Loftes, ne?
Ja, im zentralen Punkt im Super Podcast-Loft. Wir haben natürlich auch wieder Bier. Ganz wichtig, muss man auch so ein bisschen kontextualisieren.
Alle zu dritt, stimmt, das haben wir früher auch immer so gemacht.
Na? Gutes Corona-Dosenbier. Oh, das hat richtig schön geklungen hier. Prost.
Zum Wohl.
Und wir nehmen diesen Podcast natürlich ganz professionell auf, so wie man einen Podcast aufnehmen sollte. Wir haben ein Telefon, ein Handy, das in der Mitte des Tisches liegt auf einem Geschirrhandtuch.
Wir sind zwar hier zwei von drei Leuten, die im Medienbereich arbeiten, aber das lassen wir uns nicht nehmen, das richtig schön unprofessionell aufzunehmen.
Wir sind ja so erfahren, wir brauchen keine Rode Mics oder keine SMB-70, wie heißen die, SMB-70?
Wie heißen
diese?
Keine Ahnung.
Diese Standard-Podcast-Mikrofone, nein. Also das brauchen wir alles nicht, das ist hier pur und richtig, richtig gut und weil wir so wahnsinnig professionell sind, haben wir natürlich das gemacht, was alle professionellen Podcasts machen. Wir haben eine Sommerpause.
Sabbatical gegönnt.
Genau, ein Sabbatical.
So ein Jahr Sabbatical haben wir uns gegönnt.
Ja, also ich würde jetzt sagen, das war eine sehr lange Sommerpause.
Und eine lange Winterpause.
Ja, und die gehen auch so fließend ineinander über.
Aber jetzt sind wir wieder da.
Jetzt sind wir wieder da und wir haben was ganz, ganz Tolles mitgebracht.
Schlag auf Schlag geht das jetzt.
Auf jeden Fall. Wie ist es euch ergangen in der Zeit, Tom, Anja?
Naja.
Läuft, ne?
Ich habe Archer durchgebinged, irgendwie.
Ja.
Das war das. Jetzt habe ich Ahnung von Archer, der Serie. Aber von sonst nicht so wahnsinnig viel, muss ich ehrlich sagen.
Das ist sehr gut. Habt ihr, was ist der letzte Film, den ihr geschaut habt, tatsächlich?
Im Westen nichts Neues, ne?
Oh. Ich glaube, ja.
Oscar-Film.
Ja, der Oscar-Film.
Ja. Durchaus Oscar-worthy, auf jeden Fall.
Wirklich? Findest du?
Ja.
Bei mir war es tatsächlich auch der letzte Oscar-Film, und zwar Everything Everywhere All at Once.
Den haben wir auch geguckt.
Geschaut. Ja. Wie fandet ihr den?
Ich fand den ziemlich geil.
Ja. Die Daniels, die sind schon grandios, krass gut.
Hättest du mir nicht erzählt, Anja, dass der überhaupt für einen Oscar nominiert gewesen war, hätte ich das niemals angenommen, weil ich fand den jetzt ganz nett und ganz toll, weil Data drin war. Also Data von den Goonies.
Die Goonies war der letzte Film, den wir geguckt haben.
Ach ja, die Goonies war der letzte Film, den wir geguckt haben. Das stimmt. Westen nichts Neues.
Ich dachte gerade an Brent Spiner und dann überleg, wo war Brent Spiner? In dem Film. Data aus Star Trek.
Alle
Non-Trackies abzuhören.
Nee, ich fand den Film ganz, ganz, ganz interessant, aber irgendwie, das ist so ein Oscar, also.
Ich fand den schon ziemlich spektakulär, den Film.
Der war sehr, sehr gut und tickt halt alle Boxen, die Oscar-Filme aktuell brauchen.
Ja. Es war die Oscars der Comebacks, kann man quasi sagen.
Auf jeden Fall. Aber heute reden wir nicht über aktuelle Oscar-Filme, sondern wir reden über einen ganz, ganz alten Film aus dem Jahre 1992. Und wahrscheinlich werdet ihr, wenn wir euch jetzt gleich diese kurze Intro-Melodie spielen, genau wissen, worüber wir sprechen.
Boah, das Bier schmeckt scheiße.
Wir sprechen heute natürlich über Buffy the Vampire Slayer. Was hast du gegen das Bier, Tom?
Ich weiß auch nicht. Irgendwie.
Corona ist doch super. Das erinnert mich immer an Urlaub in Mexiko. In Mexiko.
Ach so?
Ja. Naja, ich war noch nie in Mexiko, aber so stelle ich mir Urlaub in Mexiko vor.
Ja, aber nee, ich stelle mir Mexiko nicht so flach vor. Irgendwie schmeckt es flach. Ich habe irgendwie das Gefühl, es schmeckt einfach flach, nach flachem altem Wasser.
Flach wie Mexiko ohne die Pyramiden. Keine Ahnung, ich versuche mir das gerade schön zu reden. Wir brauchen Dosenbier,
damit
wir
dieses Geräusch haben. Flach wie Buffy the Vampire Hunter.
Flach wie Buffy the Vampire
Hunter. Insofern passt das Bier ganz gut. Ich trinke es auch aus. Bier sollte man ja egal wie nicht verschütten, nicht wegwerfen. Oder? Ja, doch, kann man eigentlich manchmal machen.
Das stimmt.
Würdest du mir ein neues Bier holen, Anja? Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Das ging aber flott. Also, wir reden heute über Buffy the Vampire Hunter oder
Slayer,
auch
oder?
The Vampire Slayer oder auch Buffy die Vampirkillerin, hieß es auch mal eine Zeit lang. Ich glaube, der finale Titel, auf dem es danach auf ProSieben gelaufen ist, ist Buffy im Bann der Dämonen.
Oder Biffy, wie der Franzos zu sagen pflegt.
Very sexy undead.
Very sexy undead dance.
Vielleicht muss man dazu auch kurz erzählen. Wir haben uns gerade über französische Filmtitel unterhalten, die ja häufig auch englisch sind aus irgendeinem Grund. Aber ja, eine vereinfachte Variante des englischen Titels.
Damit es auch die Franzosen verstehen.
Ganz genau. Wie zum Beispiel Hangover. The Hangover heißt im Französischen
Very Bad Trip.
Sehr guter Titel, oder?
Und Your Trip heißt?
Was war das? Sexy Trip?
Ja.
Sex Trip.
Sex Trip. Sex
und
Trip.
Step Up heißt Sexy Dance.
Sexy Dance.
Also man muss den Franzosen nur irgendwas mit Sex verkaufen und dann finden sie es gut.
Zumindest ist, man muss ja sagen, zumindest ist das die Annahme der Filme, Titelschreiber.
Der Amerikaner über Franzosen.
Nee, der Franzosen, die die Filme, ja, die stimmt. Die Titel vereinfachen.
Ich erinnere mich, ich war
in Deutschland ist es jetzt auch nicht besser, muss man ehrlich sagen.
Ich weiß nicht, ob ihr euch an The Watch erinnert. Wie hieß der Schauspieler, der auch bei The IT Crowd gespielt hat? Wo es um so eine Bürgerwehr-Nachtwache
ging. Ach hier, ging. Der Ayodan.
Genau, Ayoade. Genau der.
Ja.
Und da kam dann heraus, dass es da irgendwie so Aliens gab, die da kamen und so. Und es wird aber im kompletten englischen und deutschen Marketing wird das nicht verraten, dass da Aliens kommen, sondern es geht halt nur um so eine Bürgerwehr. Und ich war zu der Zeit, als der Film tatsächlich im Kino lief, auch in Paris, und da waren die Plakate, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es entweder Les Voisins oder Les Visiteurs, also irgendwas in der Richtung, wo es halt dann um die Nachbarn oder die Besucher ging. Und in dem Logo, also in der Wortmarke, war dann ein O ersetzt durch so einen Alienkopf einfach. Das heißt, man hat dann schon im Titel verraten bekommen, worum es in dem ganzen Film geht. Nee. Ja, was ein bisschen. Es ist halt sehr on the nose und ja. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden heute über Buffy im Bann der Dämonen. Worum geht's in Buffy? Also Buffy ist ein Film aus dem Jahre 1992 vom Regisseur, Produzenten Joss Whedon. Whedon? Wie spricht man den aus eigentlich?
Whedon? Joss Whedon? Whedon? Ja.
Oder Whedon?
Joss Whedon, wie die Franzosen sagen. Es geht um die Highschool-Schülerin Buffy Summers, die als Vampirjägerin ausgebildet wird und in der Stadt Sunnydale dort eben gegen das Böse kämpft. Und Buffy muss sich innerhalb des Films und dann später auch innerhalb der Serie, das ist der Teil, der wahrscheinlich den meisten eher bekannt ist, die Serie, die tatsächlich von 1997 bis 2003 lief, muss sie nicht nur muss sie nicht nur mit Vampiren sich auseinandersetzen, sondern mit allen möglichen übernatürlichen Wesen, Dämonen, Hexen, Werwölfen,
Vampiren
und so weiter. Und Vampiren, natürlich.
Hauptsächlich Vampiren.
Hauptsächlich Vampiren.
Zu 80%.
Hauptsächlich Vampiren. Und das Interessante ist an diesem Film erstmal, ist, dass natürlich Film und Serie eigentlich gar keine konkrete Verbindung zueinander haben. Also der komplette Cast des Ursprungsfilms ist ein anderer als in der Serie später. Also im Film, ich muss gerade mal gucken, hier in meinen Aufzeichnungen. Genau, da wurde Buffy gespielt von Christy Swanson. Ich weiß gar nicht, was die heute macht. Von der hat man dann lange nichts mehr gehört, oder?
Nie gehört.
Nie wieder so richtig, ne? Donald Sutherland spielt die Rolle des Merrick Jameson Smithy, heißt der im Film.
Smithy.
Genau. Also quasi der ältere Lehrer, der so ein bisschen als Mentor von Buffy gilt und sie in die hohe Kunst des Vampirjagens und Vampirtötens einführt. Und Luke Perry als ihre Love Interest, beziehungsweise so der leicht trottelige Sidekick von Buffy, der ihr dabei hilft, ja, Vampire zu töten. Und ich glaube, der Haupt...
Oh, Luke Perry, RIP.
Ne? Auf jeden Fall. Ja, und in der Serie, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt erwähnen müssen, aber Sarah Michelle Gellar, SMG als Buffy, die Rolle ihres Lebens.
War das die Rolle ihres Lebens oder war nicht Eiskalte Engel die Rolle ihres Lebens?
Ah, stimmt, Eiskalte Engel.
Das hast du vergessen, du als Eiskalte Engel-Fan?
Ich habe gerade an diesen Kochfilm gedacht, wo sie diesen Hummer hat, der die Seele ihrer toten Mutter ist, oder?
Oh und Gott.
So. Liebe geht durch den Magen, hieß der im Deutschen, im Englischen, ich habe keine Ahnung. Eiskalte Engel, ja, auch ein sehr, sehr grandioser Film.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Sehr guter Film. Scooby-Doo?
Oh ja, Scooby-Doo.
Scooby-Doo? Ja, ja.
Ja, nee, doch, Buffy war schon wahrscheinlich das Ding, ne, bei ihr.
Auf jeden Fall. Allison Hannigan als beste Freundin von Buffy, Willow. Allison Hannigan kennt man heute aus?
Der Flöte.
Was? Ja. Allison Hannigan in die Flöte.
Also ich finde, man musste schon sagen, also Allison Hannigan hatte drei Rollen, die heutzutage legendär sind. Das haben auch nicht viele Leute geschafft, muss man sagen. Sie hat in Buffy mitgespielt, sie war bei American Pie und sie war Lily von How I Met Your Mother. Also das ist schon nicht schlecht.
Auf jeden Fall.
Und sie das Triumvirat der Superrollen praktisch.
Mhm.
Auf jeden Fall. Und sie hat ihre Karriere von Teenie-Schauspielerin bis jetzt ins hohe Alter von, wie alt ist sie? Ende 40, Anfang 50?
Ins hohe Alter? Ende 40.
Mitte, Ende 40.
Sie moderiert gerade Fullers, die quasi so eine Art Supertalent für Zauberer mit Penn und Teller, ein legendäres Zauberer-Duo aus den USA.
Mhm, interessant, ja.
Und das macht sie sehr, sehr gut. Also ich
sie hat ja schon bei Buffy gezaubert.
Ja,
da hat sie auch gezaubert.
Sie war eine Hexe.
Ja. Krass.
Mhm.
Ja. So, Buffy, Mann der Dämonen, Johannes.
Wen haben wir noch? Wir haben Nicholas Brandon, der quasi die Rolle von Luke Perry dann übernommen hat.
Hat man auch nie wieder was von gehört.
Doch, Nicholas Brandon, ich habe es hier in meinen Aufzeichnungen, hat gespielt in Criminal Minds, The Pool at Maddie Creek, habe ich noch nie was von gehört, und Psycho Beach Party. Keine Ahnung,
Beach
aus dem Jahre 2000.
Ja.
Legendär Anthony Stewart Head, das die Rolle des Giles Gill, ich weiß gar nicht,
Rupert Giles, oder?
Rupert Giles, genau.
Der spielt übrigens auch Rupert bei Ted Lasso, den bösen Milliardär,
genau.
Ex-Mann von der...
Von
Rebecca. Der, ja. Ist das... Nee, das ist eine
Nebenrolle. Der ist der Böse. Okay. Der Böse in der Serie. Ist der Böse bisschen, bei Ted Lasso.
Ja, ist ein bisschen der Böse bei Ted Lasso. Und sieht viel besser aus.
Er ist Brite, ne?
Ja.
Also ist, ja. Brite in Amerika.
Auch cool. Er spielt tatsächlich auch einen Briten in Amerika bei Buffy.
Hat damals auch Little Britain tatsächlich sehr viel gespielt. Für alle, die es nicht kennen, Little Britain, fahrt euch das rein. Sehr, sehr gute UK-Comedy. Im Prinzip alles, was man über UK-Comedy wissen muss, oder?
Warte mal kurz. Anja, kannst du mir noch ein neues Bier holen, bitte? Dankeschön. Kannst du es auch aufmachen?
Ah ja, wir haben
doch mal den Öffner, bitte.
Hier, für euch Zuhörer, wir haben Tom den Bieröffner weggenommen, damit er den nicht die ganze Zeit auf dem Tisch rumkratzt und spielt, um für euch die Soundqualität so hoch wie möglich zu halten. James Masters. James Masters als der böse Hauptvampir Spike.
Ja, aber du hast noch vergessen, der kommt ja erst später.
Nee, der ist ganz am Anfang schon dabei. Na klar.
Nee, ist das nicht.
Wann kommt der denn mit?
Der kommt erst in der dritten Staffel, glaube ich.
James Masters? Nein.
Spike? Der kommt später.
Spike ist ganz am Anfang.
Nee. Okay, da haben wir jetzt einen Disput. Wollen wir rausgehen? Wollen wir das draußen klären?
Ja, das können wir gleich. Dann
gucken wir uns alles hintereinander nochmal an. Im Kino. Oh, das wär eigentlich echt geil, wenn man sich so ein Kino einfach mieten könnte und dann einfach so ein ganzes Wochenende binge-watchen könnte.
Das kannst du. Du kannst dir Kinos tatsächlich mieten.
Wirklich?
Mhm. Also in den meisten größeren, so Sinister und so, kannst du für Firmen-Events und so, kannst du dann auch die kleineren Säle mieten, die sind dann auch nicht so teuer.
Ja.
Mhm.
Ja, nicht schlecht.
Ja, also das geht, das können wir tatsächlich auch mal machen. Dann können wir da mal einen Film live gucken und einen Live-Podcast machen. Was haltet ihr da? Das wäre doch cool.
Super. Mhm. Das finde ich super. Nee, am Anfang... Es kommt ja ziemlich früh, Angel.
Angel.
Wir sollten erstmal über Angel sprechen.
Wie spricht man den Namen von David Boreanaz? Boreanaz eigentlich aus?
Das habe ich mich auch mal gefragt.
Also, ich würde es ganz deutsch aussprechen. Boreanaz.
Boreanaz. Nee, da wird ja mit S am Ende sogar geschrieben, ne? Boreanaz.
Mit Z. Nee, mit Z.
Das dachte ich auch mal, aber ich glaube, der wird mit S geschrieben.
Nee,
der
wird mit Z geschrieben.
SZ. Nee, mit SZ vielleicht.
Mit Z auf jeden Fall.
Mit SZ. Mit SZ fände ich gut. Also ich bin ja auch eigentlich der Meinung mit SZ.
Aber, die Amis würden das auch sowieso so total verschludern. Und das war auch immer interessant, ne? Ich meine, wir machen uns ewig so eine Platte, wie irgendwas ausgesprochen wird. Und die Amis, die quatschen es einfach aus. Und eigentlich ist es auch okay so, finde ich.
Das stimmt.
Oder? Man sollte da nicht so angehaftet sein. Und wenn man das halt in seiner Sprachcouleur halt ausspricht und dann sagt man Brainus oder so, dann ist doch okay. Brainus, ey, yo!
Dave Boreanaz, come over here.
Show me your breast.
Show me your Boreanaz. Finde ich sehr, sehr gut.
Und hast du heute schon deiner Frau deinen Boreanaz gezeigt?
Oh, das klingt, also damit solltest du einen Arzt aufsuchen.
Vermutlich.
Das erinnert mich an die Jake Gyllenhaal-Besuch bei Conan O'Brien. Ach, wo Conan O'Brien sich über die korrekte Aussprache des Namens Gyllenhaal
was auch ungefähr Thema in jeder zweiten Talkshow, in der entweder Jake oder Maggie Gyllenhaal zu Gast
auf jeden
Thema
Fall
ist.
Gyllenhaal! Ich find's super. Wenn ihr das nicht kennt, sucht mal nach Jake Gyllenhaal, Conan O'Brien. Es macht sehr viel Spaß.
Gyllenhaal! Und jetzt zurück zu Buffy.
Gyllenhaal!
Schreist du das jetzt hinter
jedem zweiten?
Oh Gott, bitte nicht.
Oh. David Boreanaz ist dann bekannt worden natürlich durch seinen Spin-off Angel.
Ja, der war so beliebt, weil der ist in Buffy gar nicht so repräsentiert worden, wie man sich das gewünscht hätte. Also hat er seinen Spin-off gekriegt mit der Cordelia, mit Charisma Carpenter.
Was auch ein geiler Name ist, oder? Charisma Carpenter könnte tatsächlich ihr Rollenname sein.
Wie so ein Spoiled Girl einfach irgendwie. Aber die hat auch in wahnsinnig vielen Serien noch Nebenrollen gespielt. Mhm. Also die, wenn man sich so auf
der
Wikipedia
anguckt. Der hat Bones gespielt. Der hat in Bones die Hauptrolle und in dieser Seal-Serie.
Ich meinte jetzt Charisma Carpenter.
Ach so,
aber du kannst auch weiter noch über David sprechen.
Lass uns über David Boreanaz sprechen.
Ja, das war ja eigentlich, wir müssen es ehrlich mal sagen, das war eigentlich der Grund, warum wir überhaupt auf Buffy gekommen sind. Weil Johannes einen Crush auf David Boreanaz hat.
David Boreanaz
ist dein Man-Crush?
Cool. Auf jeden Fall. Auf
ja.
Und der altert auch.
Meiner ist ja eher Henry Cavill.
Das Geile an David Boreanaz ist, er altert einfach nicht. Der sieht immer noch genauso fucking gut aus, wie er damals mit Anfang 20.
Ich möchte auch nochmal an David Boreanaz in dem Dido-Video zu White Flag erinnern. Da spielte nämlich Dido's Love Interest.
Ja,
und
stimmt.
Und ist auch ziemlich hot. Und da dachte ich das erste Mal, David Boreanaz.
Vielleicht sollten wir einen Podcast exklusiv über David Boreanaz machen. Ich finde, also ja, auf jeden Fall.
Also wenn ihr das nicht schon gemacht habt, googelt jetzt David Boreanaz oben ohne.
Und muss man auch sagen, der hat tatsächlich seinen Einstand in Buffy gehabt. Also der ist gecastet worden, weil er irgendwie befreundet war mit dem Enkelsohn der Casting-Agentin oder so. Also der kommt aus dem engeren Umkreis, der war quasi, ist er so reingerutscht. Und hat
so wie Harrison Ford zu Star Wars.
Quasi.
Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Nein.
Reden wir jetzt über Star Wars, Tom?
Nein.
Okay.
Das Kapitel ist für mich abgeschlossen mit den neuen drei Filmen. So.
Tom, was ist denn deine Lieblings-Buffy-Folge eigentlich?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich glaube, meine Lieblings-Buffy-Folge ist da, wo der Dings vom Dings die Welt zerstören will und Buffy die Welt rettet. Was ungefähr jede Folge passiert?
Was quasi jede Folge passiert. Ich finde, das zählt nicht.
Nee, aber die Angel-Folgen haben schon was. Muss man echt sagen? Ja. Die haben schon was. Er kommt nur sporadisch vor, tatsächlich. Erst als geheimnisvoller Fremde, der Buffy unterstützt und in den Buffy sich irgendwie schon verliebt, ohne Also, die haben, das wird überhaupt nicht erklärt. Das ist auf einmal irgendwie da. Die
ersten Staffeln, ne? Also, die haben.
Nee, ja, eben nicht so richtig, sondern die treffen sich dreimal und dann, oh ja, das ja, und das ist jetzt mein Freund. Und dann kennt sie ihn nicht, dann will sie ihn töten. Mhm. Und dann vögeln sie zusammen in der zweiten Staffel. Und das ist auch eine sehr lustige Begebenheit, ne? Weil sie vögeln, verliert er seine Seele. Mhm. Ist auch interessant, ja, wie so das typische.
Aber Jungs, darf ich noch mal ganz kurz hier einschreiten und fragen? Ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal erklären, warum hier zwei Männer Ende 30 über Buffy reden.
Ach ja.
Was ist da passiert? Wie ist das jetzt dazu gekommen? Weil, also ich muss sagen, ich bin raus hier. Ich lasse mir das jetzt hier von euch erklären. Ich war mir als Teenie zu fein, um andere Teenie-Serien zu sehen, weil ich war ja cool und erwachsen. Aber dass ihr zwei Typen irgendwie offensichtlich Buffy-Fans seid, das müsst ihr mir jetzt noch mal kurz erklären.
Ich glaube, das kam so diese weibliche Hauptdarstellerin, die so selbstbewusst ist, das kam so von hinten reingeschossen. Weil eigentlich hast du die Serie als Teenie geguckt, weil du irgendwie geil auf Sarah Michelle Gellar warst.
Ich glaube, wir müssen sogar noch einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen über Joss Whedon und die generelle, so das generelle Buffy-Setup sprechen. Denn es gab ja 1992 diesen Film, Buffy, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was der wirkliche Originaltitel war, also The Vampire Buffy. Killer oder so. Und es ging halt um eben diese Idee, dass man einen Horror-übernatürlichen Film macht, wo Vampire irgendwie eine Rolle spielen, aber eigentlich sind die Vampire jetzt nicht diese klassische Nosferatu-Dracula-Vampir-Geschichte, sondern die Vampire sind eine Metapher für eben alles, was so Teenager in ihrer Zeit erleben, also alles, was sie irgendwie so an Problemen, an schlimmen Dingen erleben und die sie überkommen müssen. Das war so die Grundidee von Joss Whedon. Und der hat diesen Film produziert und dann lief der ganz gut im Kino und das Studio hat gesagt, ja, cool, lass mal noch einen zweiten Film machen. Aber Joss Whedon hat gesagt, nein, ich möchte nicht einen zweiten Film machen, sondern ich möchte gerne diese ganze Buffy-Franchise weiterentwickeln. Aber ich möchte die volle kreative Kontrolle haben. Das heißt, er hat wirklich gesagt, ich möchte gerne die Charaktere weiterentwickeln, ich möchte da so ein bisschen mehr Komplexität reinbringen und dass das so unter meine eigene Fittiche nehmen. Was auch so eine Besonderheit von Joss Whedon ist, was sich dann natürlich auch in seine spätere Arbeit transferiert hat, aber da können wir gleich drüber sprechen, auch vor allem über das kreative Genie Joss Whedon einfach, der einige meiner liebsten Serien und Filme auch gemacht hat. Tatsächlich ist es dann so gekommen, dass er gesagt hat, er macht keinen zweiten Film, weil er sich eben nicht vom Studio und vom Marketing diktieren lassen möchte, was er machen soll und hat dann diese Serie gemacht, die für damalige Verhältnisse auch mit einem relativ geringen Budget auskam. Also die Serie, die hatten zwei Drehorte, die hatten nicht mal eine Soundstage, also die haben nicht auf einem offiziellen Studiogelände gedreht, sondern die haben sich in Sunnyvale in der Nähe von Hollywood eine Lagerhalle gemietet und haben im Prinzip alles in dieser Lagerhalle gedreht. Bis hin zu, es gibt in der Serie so einen Nachtclub, das Bronze. Das war dann einfach das Außengelände dieser Lagerhalle, wo sie dann so eine Tür installiert haben und dann immer vor dieser Tür gedreht haben, um dann da dieses Nachtclub-Flair zu machen. Haben aber auch alle Klassenräume und die Bibliothek und das Zuhause von Buffy und so weiter, das war alles in dieser Lagerhalle. Und sie hatten eine Schule. Du kennst die Schule, Anja, ne?
Ja, das ist mir sofort aufgefallen, als ich letzte Woche zwei Folgen vorbereitend mit Tom gesehen habe. Das ist die gleiche Schule wie in Grease oder wie in sehr vielen anderen Filmen auch. Also diese eine Schule kommt, also die erkennt man wirklich immer wieder, die kommt in wahnsinnig vielen Filmen und Serien vor. Aber mir ist sie vor allem als Schule aus Grease in Erinnerung geblieben.
Und ich glaube, diese Schule finanziert sich auch über Hollywood-Geld, wenn wahrscheinlich dann vergoldete Wasserspender da zu stehen haben. Genau, und Und das ist auch so ein Ding, was sich durch diese ganze Serie trägt, dass das eben die mit einem sehr geringen Budget gedreht worden ist, was sich dann auch beispielsweise in den Vampiren widerspiegelt. Die Vampire sind eben nicht klassische Vampirmonster, wie man sie aus so Bram Stoker-Filmen und so kennt, die halt sehr, sehr schön geschminkt und dargestellt sind, sondern das sind einfach ganz normale Schauspieler, die dann irgendwie so Teenies oder Mit-20er spielen. Nur in Szenen, kurz bevor sie dann irgendwie zum Angriff übergehen oder zum Blutsaugen übergehen, kriegen sie nochmal so ein bisschen eine Maske oder so ein Prosthetic eben auf die Stirn, quasi von Stirn bis zur Nase aufgeklebt. Das kann man sich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder jetzt auch keinen Bock habt, das zu googeln, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so die allerersten Star Trek-Serien, wo dann einfach den Klingonen so ein bisschen Latex auf die Stirn geklebt worden ist und gesagt hat, du bist jetzt ein Außerirdischer. Und genauso ist es da. Dann hat man denen halt so ein bisschen Latex auf die Stirn geklebt, gesagt, du bist jetzt ein Vampir, gelbe Kontaktlinsen rein und noch zwei Zähne angeklebt und das war's dann. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ganz interessante kreative Entscheidung, die haben immer, wenn ein Vampir getötet worden ist, Tom, wie wird ein Vampir getötet eigentlich in Buffy?
Nur mit Holzpflock.
Mit Holzpflock, aber es gibt einen besonderen Holzpflock. Buffy hat einen besonderen Holzpflock und zwar...
Der ist angespitzt.
Der ist angespitzt und der hat sogar so eine kleine Silberspitze.
Das habe ich, die Waffen, die Buffy benutzt, sind so oll.
Das ist richtig schrottig.
Das ist richtig Schrott.
Gar kein Budget.
Ja, aber hätte sie nicht irgendwie zwei richtig coole Knarren mit Silberkugeln haben können und dann wäre das so ein Quentin Tarantino-Ding gewesen? Also es gibt tatsächlich eine Szene in der 8. Folge der ersten Staffel oder 9., 8. glaube ich, wo die eine, der Günstling vom Meister, die Oberbösen, die sahen immer so schrottig aus. Der hatte so eine Lederjacke nur an. Und die ganze Zeit diese Prosthetikmaske da drauf. Mhm. Und nur so. Und der hat immer irgendwelche Leute geschickt, die Buffy töten sollten. Und sind dann selber immer getötet worden. Und dann meinte er, jetzt aber. Nee, oh, scheiße, schon wieder. Nee, jetzt aber. Oh, nee, jetzt aber. Oh. Und dann hat die eine, die Darla, die so voll das Teenie-Mädchen war, die hatte dann zwei Knarren. Und hat auch Angel angeschossen. Und es tut ihm ja ziemlich weh und hat dann rumgeballert.
Die konnte mit den Knarren aber gar nicht richtig schießen. Die hat die immer so nah, so wie so ein, als ob sie so ein T-Rex wäre, so mit ganz kurzen Armen.
Genau, das sah voll peinlich.
Anja macht das gerade vor, sie sitzt gerade so da mit ganz, ihre Arme ganz nah am Körper.
Ja. Kannst du mir mal genau so ein Bier holen, bitte? Dankeschön.
Tom, du hast aber einen Zug drauf heute. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, die kreative Entscheidung war tatsächlich, dass wenn die Vampire gestorben sind, also wenn sie dann von Buffy geslayed worden sind, ursprünglich war die Idee, die fallen dann um und dann liegen die da rum und dann hatte das Kostümdepartement auch noch so große Puppen angefertigt, die dann halt so rumliegen konnten. Und dann war aber die Entscheidung von Joss Whedon, wir lassen die einfach zu Staub zerfallen.
Die müssen einfach platzen.
Die platzen das und zerfallen zu Staub.
Das war Tricktechnik. Mhm. Das war richtig krass. Das hat man richtig gesehen. Die sind hingefallen und
das war so das Best of 90 CGI damals noch und so Particle Generator.
Aber weißt du, was du jetzt nicht gemacht hast? Du hast nicht auf Anjas Frage geantwortet, was uns eigentlich zu Buffy geführt hat damals als Teenies. Und ich habe ganz ehrlich gesagt Sarah Michelle Gellar. Weil ich das unfassbar cool fand, dass einfach eine, klar, die ist natürlich sehr hübsch, aber die war halt auch irgendwie cool als, also zumindest aus damaliger Sicht, jetzt ist das so ein bisschen peinlich irgendwie.
Aber also aus damaliger Sicht ist immer noch cool und hot.
Genau. Mhm. Und das war sie halt, als ich Teenie war, war sie es halt hundertprozentig. Und das war irgendwie beeindruckend, fand ich. Ne? Also zu der Zeit musste man ja auch sagen, so viele weibliche Heldinnen gab es eigentlich nicht. Also gibt es ja jetzt immer noch nicht so richtig. Ne? Es ist immer noch der Typ so ein bisschen. Aber eigentlich war das ziemlich beeindruckend.
Es ist leider immer noch krass unterrepräsentiert, aber damals war es tatsächlich eine der ersten Serien oder vielleicht sogar die erste Serie, die mit einer weiblichen Heldin in einer Actionserie gespielt hat, die eben nicht so Sidekick war oder Love Interest oder irgendwas oder Damsel in Distress, ne, um mal dieses Trope rauszuholen, sondern die tatsächlich auf eigene Terms dann die Heldin in der Serie war. Und das kam dann erst ein bisschen später mit, ich glaube, La Femme Nikita war dann die nächste Serie mit Peter Wilson, wo Nikita als Auftragskillerin unterwegs war, was auch so ungefähr zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Aber Buffy war tatsächlich eine Vorreiterin und tatsächlich auch Joss Whedon, der damals die kreative Kontrolle da auch an sich gerissen hat und gesagt hat, ja, er möchte das jetzt gerne und er möchte das so weitertreiben. Eine andere Sache, die aber auch wahnsinnig beeindruckend war und was uns damals gar nicht so richtig bewusst geworden ist, ist, dass es so ein krasser Genre-Mix war. Also dass es klar auf der einen Seite so eine Action-Serie war, auch so ein bisschen so eine Grusel-Horror-Serie war mit Vampiren, aber auch das Ganze mega witzig war. Also ja. Es gab sehr, sehr viel
Humor. Und es war halt echt so ein Teenie-Ding auch irgendwie, ne?
Komplett. Und es war sehr viel Romanze und Liebe. Ja. Und es wurden halt die Themen und die Probleme von Teenies zu der Zeit behandelt. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, die Vampire, die eben als Metaphern, als Stand-ins für eben alle Probleme, die man so als Teenie hat, herhalten mussten, die dann eben von ihr gemeuchelt, geslayt worden sind, um eben diese Probleme zu überkommen.
Nee, aber da übertreibst du jetzt noch ein bisschen, ne? Also was heißt denn alle Teenie-Probleme? Also plötzliche Erektion oder so, das wurde halt nie irgendwie behandelt. Das, ne? Darunter hast du ja besonders gelitten. Da kann ich mich doch dran erinnern, mit Schwimmunterricht.
Mit viel Fantasie. Also erstmal habe ich beim Schwimmunterricht versucht, mich so gut es ging zu drücken, weil ich gar keinen Bock auf Schwimmunterricht hatte.
Ja, stimmt.
Und immer auf der Bank gesessen habe.
Ich habe nichts gesehen. Das war ein Riesenvorteil.
Du hattest keine Brille auf und hast nie was gesehen, was du überhaupt das Becken gefunden hast. Und ich habe recht behalten, die Schwimmhalle wurde abgerissen und durch ein Kaufland ersetzt.
Wahrscheinlich völlig verseucht. aber ich finde, Buffy stand in jeder Beziehung zwischen allen Entwicklungen. Also klar, genau, es war dieser Mix, dieser Genre-Mix, Teenie, Horror und Komödie eigentlich. Mhm. Und es war aber auch so ein Zwischending, selbstständige weibliche Hauptdarstellerin und Damsel in Distress war sie teilweise ja aber auch. Also gerade in der ersten Staffel war es noch Angel, ne, der, an den sie sich rangeschmiegt hat. Und dann auf einmal kam der Dreh. Ne, er hat ihre Mutter angeblich, aber das war nur eine Intrige und so weiter. Mhm. Und sie versucht ihn dann abzumurksen, eiskalt. Ne, und ist dann wie so eine so ganz krass nicht, aber schon so ein bisschen furienmäßig sieht sie so rot und will ihn abmurksen und dann wird das alles so ein bisschen tragisch. Ja. Also sie kommt aus dieser Teenie Unsicherheitsfrau Passivität so ein bisschen. Mhm. Ist sie manchmal auch tatsächlich. Und dann aber ist sie voll die krasse, selbstständige Frau, die ihre Probleme selber löst.
Genau das ist das Ding, was es halt auch so spannend macht und was Joss Whedon auch so gut balanciert, weil es gibt genau diese Charakterentwicklung innerhalb der Serie, dass du was für heute relativ normal ist. Heute wird fast jede Serie ja so angelegt, weil Serien sind ja heute eigentlich nur 10 Stunden lange Filme. Aber damals war es halt so, du hast halt eine Folge, die ist abgeschlossen und am Ende wird alles resettet und auf Null gesetzt und dann fängt es wieder von vorne an. Und damals war es so, in Buffy war es so, die Charaktere haben sich entwickelt und hatten die Möglichkeit, innerhalb der Serie zu wachsen und größer zu werden und teilweise auch gegen den Willen von Joss Whedon, was ich total spannend fand. Ich habe heute nochmal ein Interview mit James Marsters gesehen, der Darsteller von Spike, der eigentlich nur für 5 Folgen gebucht war, der eigentlich sterben sollte. Ja. Mit der Begründung von Joss Whedon, du bist ein böser Vampir, in meiner Welt gibt es kein Böse, das Böse muss überkommen werden, das heißt, du wirst irgendwann sterben. Dann haben die ersten Test-Screenings gezeigt, das Publikum liebt James Masters, die lieben Spike, die wollen mehr von Spike sehen und so wurde Spike dann über mehrere Staffeln dort behalten in der Serie Und das hat Joss Whedon total frustriert. Er hat ihn dann wohl sogar körperlich angegangen, hat ihn gegen eine Wand gedrückt und gesagt, so, ich will nicht, dass du hier bist, aber du musst jetzt hier sein. Und eigentlich, wenn es nach mir ginge, wärst du jetzt schon tot. Und,
oh, das Krasse ist ja, diese Rolle von Spike, der hat sich ja auch komplett, ne? Angel war ja dann weg, der anlehnungswürdige Supertyp, zu dem Buffy sich so hingeschlichen hat, ja, so der sie beschützt hat, zu dem Spike, bei dem sie eine relativ, was heißt relativ, eigentlich eine ziemlich gleichberechtigte Beziehung geführt hat. Weil er war eigentlich ziemlich wütend, weil er keinen Menschen mehr angreifen konnte durch eine bestimmte Begebenheit, die sich Initiative nennt. Die haben ihn da verändert, so einen Chip reingesetzt, der kann keine Menschen mehr angreifen. Und findet halt Buffy irgendwie ganz heiß und sie findet ihn ganz heiß. Und dann haben sie auch einen Beischlaf miteinander. Naja, sie haben Sex miteinander.
So. Ficken.
Der Bumsen. Ordentlich. Aber das wird natürlich nicht gezeigt, leider. Ach Mann, schade. Jedenfalls war das eine ganz andere Männerbeziehung, als die sie mit Angel hatte. Und sehr viel selbstbewusster. Gar nicht so verliebt und kriecherisch, wie es typisch bei den Filmen war. So. Ja, und man muss ja auch sagen, also was heißt man muss sagen, sondern bestimmte Themen wurden behandelt wie lesbische Beziehungen. Willow hatte auf einmal eine Freundin.
Darauf wollte ich gerade eingehen. Das ist einer der Dinge, die mich dann auch tatsächlich in der Serie gehalten haben oder die mich sehr krass beeindruckt haben, ist, dass Joss Whedon für damalige Zeit unfassbar progressiv war. Und sehr, sehr viele interessante, auch gesellschaftliche Entwicklungen behandelt hat. Wie eben genau die lesbische Beziehung zwischen, ich glaube, Tara hieß sie.
Tara und Willow, ja.
Die eben nicht dargestellt wurde als, wir sind jetzt hier bi-curious und irgendwie so eine übersexualisierte Beziehung, sondern eben als eine wirkliche, ernsthafte Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen. Auch damals noch teilweise gegen Widerstand der Sender, der Sendeanstalten, der Studios, wurde das Ganze dann durchgedrückt und war auch tatsächlich die erste wirkliche ernstzunehmende lesbische Beziehung in einer Fernsehserie, in einer Teenie-Serie oder in einer amerikanischen Fernsehserie, was total interessant und beeindruckend war, das zu sehen.
Aber auch wieder eine Entwicklung, ne? Weil am Anfang war sie ja auch so ein Nerd einfach, aber auch interessant, ne? Sie war der Computer-Nerd, nicht Xander. Xander war so ein bisschen talentlos. Ich habe mich am Anfang gefragt, was der überhaupt in der Serie wollte, weil so witzig war es auch nicht.
Ich habe eine Theorie zu Xander
tatsächlich. Oh ja. Oh, teil uns
meine Theorie ist, dass Xander ist Joss Whedon selber.
Na da.
Ja, also dass Joss Whedon sich selbst in Xander reinschreibt. Seine Rolle als, ich sag mal, humorvoller Nebensteher, der das alles nur so miterlebt und der Probleme durch so Positivität und durch Witz und so versucht, so zu lösen oder so mitzutragen. Gleichzeitig aber immer der Typ ist, der immer gefriendzoned wird.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht, genau. Vielleicht ist das so eine typische Männerrolle, die neben starken Frauen steht. Könnte man vielleicht heute sogar noch so sehen.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, da sind wir auch schon wieder bei Joss Whedon, der auch dann einige krasse Sachen gemacht hat, ne? Also der hat die erfolgreichsten Filme oder erfolgreichsten Marvel-Filme der Avenger-Franchise nicht nur mitgestaltet, sondern halt im Prinzip getrieben. Eine meiner Lieblingsserien, Dr. Horrible Sing-Along Block. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast.
Nee.
Okay, dann kurzer Exkurs. Dr. Horrible Sing-Along Block. Dr. Horrible Sing-Along Block ist eine Webserie, die ist entstanden zur Zeit des großen Streiks der Hollywood Writers Guild.
Warte mal kurz, Anja. Wenn du hier nur so rumsitzt und mit deinem Handy spielst, da kannst du mir eigentlich auch mal ein Bier holen, bitte.
Und kannst du kurz mal rausfinden, wann Dr. Horrible's Sing-Along-Block
entstanden ist? Ich bin jetzt hier euer Research Girl.
Ja, stimmt. Da haben wir gleich eine Rolle gefunden für dich.
Die füllt so aber perfekt aus.
Das war das mit Neil Patrick Harris.
Mit Neil Patrick Harris als Dr. Horrible. Der hat ein PhD in Horribleness. Und er hat so einen Vlog.
2008.
Also von 2008, genau. Der große Writer's Strike von 2008. Also diese Serie ist entstanden in dem Writer's Strike. Das heißt, da waren quasi im Prinzip so alle Studioanlagen standen brach. Und er hat... ich glaube, im Warner Bros. Studio, ich weiß nicht, da gibt es so eine New York Straße und die hat er quasi umsonst bekommen und hat dann da seine Serie gedreht fürs Web. Man muss dazu kontextualisieren, damals waren halt Webserien, das hat halt nicht stattgefunden, weil da gab es kein Geld für. Und die haben das quasi so umsonst gedreht und haben einen riesen Erfolg damit gehabt. Nathan Fillion, Hauptdarsteller aus Firefly, auch einer Joss Whedon-Serie, hat den Antagonisten gespielt in Dr. Horrible's Sing-Along-Block und Felicia Day, die auch neben Nathan Fillion Gastauftritte in Buffy hatten, die weibliche Hauptrolle in der Serie. Und das war ein Riesenerfolg. Ich habe das damals durch einen Arbeitskollegen mitbekommen, der mir das dann alles gezeigt hat. Das war damals kostenlos auf YouTube irgendwie zu sehen und das war grandios. Ein Musical mit Kostüm, mit so bösen Superhelden. Der Typ aus Big Bang Theory, der den Astronauten spielt.
Leonard.
Der andere.
Howard.
Howard. Howard Wolowitz spielt eine Rolle, die heißt Moist. Weil er immer moist ist. Also alles, was er anfasst, wird halt feucht, weil er die ganze Zeit schwitzt. Es ist sehr, sehr nerdig und sehr, sehr witzig. Und die besten Songs kommen aus Dr. Horrible's Sing-Along-Block. Da können wir nochmal eine komplett eigene
Folge drauf machen. Warum hast du das jetzt erzählt? Ich hatte es gerade im Faden.
Ich
hab's jetzt auch gar nicht gerafft.
Weil die kreative Qualität von Joss Whedon und...
Ach so, okay, also du leckst gerade Joss Whedon den Arsch.
Ich bin gerade großer Joss Whedon-Fan und Fanboy und...
Das muss man auch mal überlegen, ne? Von Buffy, was ja eigentlich ziemlich billig gestartet ist. Mhm. Jetzt bist du der Joss Whedon-Fanboy geworden.
Buffy
hat echt viel beeinflusst, also auch bei dir persönlich, oder? Persönlich. Hattest du eigentlich... danach so eine Epiphanie in irgendeiner Art, also durch den Macher, war dir das damals schon bewusst? Oder ist dir das später erst bewusst geworden? Ha, guck mal, der Typ hat ja Buffy gemacht.
Mir ist das tatsächlich später erst bewusst geworden und zwar auch, also auch durch Dr. Horrible's Sing-Along-Block tatsächlich. Ich habe Firefly muss man auch nochmal dazu sagen, war eine extrem beliebte Serie, die aber leider nicht den kommerziellen Erfolg gebracht hat, den die Studios und die Sender sich gewünscht haben. Ich glaube, die hat ein oder anderthalb Staffeln überlebt und wurde dann eingestellt. Aber bis heute gibt es Hardcore-Fans, die auch mit Fanfiction und so weiter am Start sind und eigentlich ja gerne wollen, dass das Firefly fortgesetzt wird, was von Joss Whedon immer blockiert wird. Er auch gesagt hat, so nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich mache das nicht weiter. Firefly ist eine Science-Fiction-Serie, man kann das so ein bisschen so in Richtung Star Wars sehen, eine Raumschiff-Crew, die sich so durchs Universum ballert, jetzt mal so ganz grob die Handlung und das Ganze auch als wilder Genre-Mix, also Science-Fiction, ein bisschen Romantic-Comedy, gute Serie eigentlich. Ich habe sie mal geguckt, mich hat sie jetzt nicht so krass beeindruckt persönlich, aber ich verstehe...
Krasse Serie, super krass,
mich persönlich hat sie nicht beeindruckt, aber sie hatte halt ein riesen Fan-Following und so.
So wie Buffy.
Es gibt bis heute auf jeder Comic-Con irgendwelche Leute, die halt als Firefly-Charaktere
rumlaufen. Und es gibt immer noch Buffy-Fans, die immer noch die Comics lesen.
Das ist das Ding.
Nur weil du jetzt echt weit immer
von
tingelst.
Buffy weggehe.
Ja, du tingelst auf weiter jeden Fall. Von Buffy.
Das ist aber auch
du siehst das einfach nur als Anfang. Aber vielleicht musst du es als Ende sehen.
Nein, Buffy ist tatsächlich der
Anfang. Buffy ist das Ende, weil es ja immer um die Apokalypse geht. Vielleicht ist das Ende. Vielleicht ist das der Anfang und das Ende.
Das Ding ist bei Buffy. Buffy ist tatsächlich eine Serie, die so unfassbar viel in unserer Popkultur heute beeinflusst hat. Nicht nur, weil quasi sehr, sehr viele Schauspieler aus der Serie dann später sehr erfolgreich geworden sind und weil Joss Whedon als der kreative Mastermind bis heute die großen Franchises Marvel und so weiter bedient.
Ja, ich würde behaupten, Joss Whedon ist durch.
Oh, jetzt kommt... Jetzt, oh, die, ja, das ist okay. Wirklich der Sidekick jetzt. Der Sidekick vom
jetzt,
Sidekick.
Jetzt müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber da gab es ja... Ich will jetzt auch jetzt hier nicht irgendwie gefährliches Halbwissen starten, aber Joss Whedon ist ein bisschen durch, weil da gab es doch irgendwelche Anklagen wegen irgendwelchen Missbrauchsgeschichten oder so.
Das habe ich noch nicht mitbekommen. Bitte erhelle uns.
Also nicht Missbrauch, aber irgendwie... dass er sich irgendwie einfach komplett scheiße verhalten hat am Set oder so, auch bei den Avengers und so.
Das hat man tatsächlich öfter gehört.
Also irgendwas war da auf jeden Fall.
Das war ja auch,
Joss Whedon ist durch.
Aber das war ja auch am Buffy-Set dann genau, das kam auch, wo er James Marsters dann angegangen hat, also körperlich ihn auch gegen eine Wand gedrückt hat, glaube ich, war das Ding. Was James Marsters heute auch als so, ja, das
diese
war
doof, aber das war schon. Die können alle ihre Energie nicht
entzogen halten. Genau das.
Wenn es denn nur das ist. Ja.
Ja. Aber er hat uns auch, er hat uns Musical-Folgen gebracht. Das ist tatsächlich
Es ist meine Lieblingsfolge.
Es ist meine Lieblingsfolge.
Musical-Folgen sind der größte Scheiß. Niemand braucht Musical-Folgen. Nenn mir eine gute Musical-Folge.
Once More With Feeling, die Musical-Folge aus Buffy, ist eine meiner Lieblingsfolgen mit
dem war tatsächlich Song. Ziemlich zentral für die Staffel, aber Gott.
Es geht darum, man muss es auch kurz hier erläutern, es ist eine in den späteren Staffeln, ich glaube Staffel 6, Episode 7 lese ich hier gerade. Und zwar, es geht darum, dass es einen Dämonen gibt, der alle Charaktere dazu zwingt, ihre Gefühle durch Musik auszudrücken. Und in der Folge wird eben auch aufgelöst, warum Buffy gestorben ist und wie sie sich gefühlt hat und warum sie jetzt keine Lebensfreude mehr fühlen kann. Eben nicht, weil sie in der Hölle war, sondern weil sie im Himmel war. Und, naja, wir wollen es nicht zu sehr spoilern, aber wahnsinnig witzige Songs.
Du hast es gerade voll gespoilert.
Nein, ich hab das. Nein.
Auf jeden Fall kann man sich die Serie angucken, weil es so viel. Was war denn das für ein geiles Geräusch? Anja, kannst du uns mal ein Bier holen?
Boah, hol dir selber dein Bier.
Du bist ja
Zeitgeist. Oh, Charakterentwicklung vom Sidekick
zum siehst du, das ist die Einsicht. Du hast kein Bier mehr, ich hol dir ein Bier.
Super so. Folge auch, Staffel 4, Episode 10, Hasch.
Hasch.
Hast du die gesehen?
Wahrscheinlich habe ich die gesehen, aber in meiner Jugend
kann mich jetzt nicht mehr dran
erinnern.
Oh. Es ist eine Folge, die komplett, ich glaube, es ist sogar eine Doppelfolge, die komplett ohne Dialog auskommt, teilweise ohne Geräusch auskommt, also eine Stummfilmfolge quasi, wo auf einmal so Wesen auftauchen, die Gentlemen, und die rauben allen Bewohnern von Sunnydale ihre Stimmen. Und die müssen ohne Sprache kommunizieren. Und die fahren immer so, die laufen nicht, die Gentlemen. Die sehen so ein bisschen aus so wie Nosferatu aus so 1930er Filmen. Und die laufen nicht, sondern die rollen immer so durch die Stadt wie auf so einem Laufband am Flughafen. Und das sieht mega spooky aus und hat so ein bisschen so Anleihen an Michael Ende, Unendliche Geschichte, so die Grauen Herren. Ich glaube, die ist sogar teilweise in Schwarz-Weiß, diese Folge. Grandiose Folge. Also,
das sieht bestimmt
Spaß gemacht. Mega nerdig.
Das war super nerdig.
Und klingt bescheuert.
Also das war super cool zu gucken.
Es war sehr bescheuert bei Buffy. Und es sah sehr viel sehr schlecht aus. Und das hätte man alles viel besser machen können. Und es sah sehr viel sehr schlecht aus. Aber irgendwie, es ist auch ganz cool. Auf jeden Fall kann man bei Buffy ziemlich viel Kreativität sehen.
Ja.
Also man fragt sich manchmal, was die Leute geraucht haben, die das gerade geschrieben haben. Aber man hat... Es war ja wirklich erfolgreich. Also die Leute der Zeit hat das wirklich mitgenommen. Ich glaube, die heute so um die 40 Jahre alt sind, das war die Hauptzielgruppe, die das am meisten mitgenommen hat. Krass, und am meisten abgeholt hat. Ja, naja, so ist das halt. Ja, Sarah Michelle Gellar ist ja auch alt. Die sind ja alle alt. Und die am besten aussah, ich sag's nochmal, um vor 30 Minuten das nochmal wieder hinzunehmen, Charisma Carpenter sieht am besten aus von allen.
Was ist Sarah Michelle Gellar sieht auch immer noch richtig gut aus. Allison Hannigan ist alt geworden. Sorry. Was no ist, shaming here.
Was ist
no,
genau?
Sorry.
Michelle Trachtenberg. Was war das? Sorry, no shaming here. Und dann schämst du sie trotzdem. Was soll denn das? Oh, diese Sidekicks.
Was ist mit Michelle Trachtenberg, die Dawn gespielt hat, die kleine Schwester von Buffy, die
auch... Ich glaube, jeder hat dachte...
Hat sie bei Gossip Girl mitgespielt?
Ja.
Sie hat noch bei Eurotrip mitgespielt.
Die auch so eine kleine...
Die hat noch...
Eine kleine Fiese
und sie hat die letzten Worte... in der letzten Folge der letzten Staffel von Buffy. Und zwar, sie sagt, was machen wir jetzt, Buffy?
Und was macht Buffy jetzt? Was hat Buffy dann gemacht?
Schulter
gar nichts, es war vorbei.
Dann war es vorbei?
Dann war es vorbei.
Nee. Ich hab damals schon, selbst als Teenie, war im gleichen Alter wie die, ne, fand ich die unglaublich nervig. Ich meine, das ist echt Talent der Filmemacher, jemanden dermaßen nervig darzustellen, dass man da als Teenie die schon nervig fand.
Tja.
Herr Anna, sag mal, willst du nicht eigentlich nochmal was sagen? Ich meine, du hast ja jetzt zwei Folgen geguckt, früher nie. Was war denn dein Eindruck?
Also, mein Eindruck war, dass es alles ziemlich billig war und ich habe mich halt auch gefragt, ist Buffy wirklich diese feministische Ikone, als die sie manchmal dargestellt wird? Weil ich dachte jetzt so, ja, ist schon ganz cool und die kämpft und so, aber ich fand sie auch irgendwie ziemlich oberflächlich und es war alles so, oh, Angel, rette mich und oh, der tolle, starke Kerl, der mich beschützt und mir und mich liebt und wuh und so. Also, wie würdet ihr das denn einordnen? Wie feministisch war denn Buffy nun wirklich?
Das war die Buffy der ersten Staffel halt. Na, die Buffy der ersten
Staffel. Und das wurde noch besser?
Ist nicht unbedingt die Buffy der dritten Staffel. Sie ist vielleicht ein bisschen erwachsener geworden nach dem Desaster mit Angel in der zweiten Staffel.
Ich würd gar nicht Buffy als so wahnsinnig feministisch bewerten oder einordnen, vor allem aus heutiger Sicht. Was ich aber sehen würde, ist, dass das in diesem Wertekanon von Joss Whedon diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse eine ganz große Rolle spielt. Und dass diese Metapher von, oh, jetzt sind die Vampire, die sind böse, die muss man halt irgendwie besiegen, und das hier ist gut und das sind Werte und so. Das aber kombiniert mit trotzdem relativ progressiven Werten. Ne? Also es gab ja dann auch so Serien wie zum Beispiel Seven Heaven oder Eine himmlische Familie auf Deutsch. Eine gar nicht so schlechte Serie, aber halt urchristlich.
Das war das Allerschlimmste.
Das war eine urchristliche
Serie
von Aaron Spelling und das da wurde einfach Hip-Hop gedisst, weil das ist ja böse und dann hat jemand eine Zigarette geraucht und dann war der drogenabhängig und so weiter. Gott. Also es war halt schon so.
Und Jessica Biel ist einfach mit einem Mann, mit einem Jungen ausgegangen und das war unkontrolliert.
Es war ganz, ganz furchtbar.
Schlampe.
Aber das war halt das Ding, genau. Und das war bis dato, waren das Serien, die irgendwie Werte vermittelt haben. Und jetzt hattest du eine Serie, die Werte vermittelt hat, die aber gleichzeitig progressiv waren und die auch heute noch gar nicht so wahnsinnig schlecht gealtert sind. Und das sehe ich so ein bisschen als den großen Benefit von Buffy an, auch wenn ich es jetzt nicht in so einem feministischen Kontext sehe, auch wenn, klar, so diese Rolle von Buffy selbst ist halt so ein bisschen ambivalent. Klar, sie ist eine Actionheldin, sie ist eine Frau, sie ist selbstbewusst unterwegs, aber sie ist jetzt keine Vorzeigefeministin.
Aber wahrscheinlich hat sie zumindest die Türen geöffnet für andere Serien 100%. Mit weiblichen Hauptrollen.
Ja.
Ich habe jetzt auch eben an Wonderfalls gedacht, wo du von Firefly gesprochen hast. Das war ja auch in diesem Universum so ein bisschen war, nicht von Joss Whedon, aber von Brian Fuller. Wonderfalls hatte auch eine weibliche Hauptdarstellerin. Ist in Deutschland überhaupt nicht gelaufen, war aber in den USA auch ein kleiner Kulthit mit dem sehr, sehr jungen Lee Pace, den wir aus Pushing Daisies kennen und lieben. Und,
oder aus Herr der Ringe als der Elfenhäuptling, der Waldessen, genau. Der Vater von Legolas.
Genau, also Wonderfalls, da geht es dann mehr so ein bisschen, geht es dann um eine junge Frau auf dem College, um diese ganze Gen Y-Geschichte und so. Und ist auch eine sehr, sehr coole Serie, auch mit ein bisschen fantastischen Spin auch auf jeden Fall. Kann man sich aber, glaube ich, auch nur illegal irgendwo angucken.
Meh. Und das unterstützen wir ja, wie gesagt.
Oder Gilmore nicht. Girls zum Beispiel. Ist ja auch kurz ja. nach Buffy irgendwie angelaufen. Mhm. Also ist ja auch zumindest eine Serie mit zwei starken Frauenfiguren. Wenn auch sehr, sehr schlecht gealtert inzwischen.
Wollte ich gerade sagen, weil bei denen ja auch die Hauptprämisse dann immer darum ging, welchen Typ kriege ich jetzt klar. hier und wie kann ich dem gefallen.
War auch bei Charm zum Beispiel, ne? Da heißt es ja auch mit diesen Hexen und so. Das genau, lief ja auch Charm nach Buffy an. Dann
auch, richtig.
Und das geht auch nur um Männer.
Ja.
Ja.
Und das ist ehrlich gesagt, das habe ich mir nicht angeguckt, weil es mich genervt hat. Weil es immer nur um diese scheiß Männer ging.
Bei Charm ging es doch irgendwann nur noch darum, welche Band spielt jetzt in der letzten Szene und ja. wo kann ich die CD kaufen.
Ja, sowas.
Oder Grey's Anatomy hatte zumindest ja, auch eine starke weibliche Hauptfigur. Auch wenn es ja. auch am Ende nur um Liebesbeziehungen um Männer ging. Aber es gab eine starke weibliche Hauptfigur.
Andererseits muss man ja auch sagen, ne, auch in den ganzen männlichen Hauptdarstellerfilm geht es auch nur darum, welche Alte er jetzt kriegt. Ne? Also am Ende muss man echt sagen, bei den Hollywood-Filmen geht es halt immer nur am Ende, oh, wen kriege ich nicht? Und der hübsche, coole Typ verliebt sich in die hübsche, coole Alte und am Ende kriegt er sie. Und das ist auch ein bisschen, oh, ja, okay, alles klar. Also es gibt wenig Ausnahmen irgendwie, immer noch, oder?
Ja, also, ja, wahrscheinlich. Und das muss sich ändern.
Ich fand ja bei American Pie, dass Jim Allison Hannigan gekriegt hat, die nicht so die super tollste, super alte war, fand ich irgendwie erfrischend.
Das stimmt.
Oder?
Das stimmt.
Sie war irgendwie ganz cool und sie war ganz nett und sie hatte mit einer Flöte was.
Einmal?
Und das war ganz cool. Hattest du mir nicht
erzählt? Ich habe übrigens, ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe neulich gehört, dass Allison Hannigan immer noch darauf angesprochen wird und dass ihre Kinder mittlerweile gemobbt werden, weil irgendwelche Leute zu den Kindern von Allison Hannigan sagen, deine Mutter hat sich mal die Flöte in die Muschi gesteckt.
Du kannst auch jetzt nicht den Film spoilern.
Auf jeden Fall weiß die Frau, wie sie sich's besorgt, die Filmrolle. Und das ist ja schon mal viel wert.
Das stimmt, das ist tatsächlich auch sehr gut gealtert eigentlich.
Sehr gut gealtert. American Pie ist, glaube ich, der Film, den wir noch in 60 Jahren gucken können. Genau so, wie er war.
Wo die Leute immer noch sagen werden, genau so sollte es sein. Daran werden wir unseren Wertekanon der nächsten 100 Jahre ausrichten.
Genau. Apropos, Teenies, was sind dann eigentlich eure Lieblings-Teenie-Rollen?
Kann ich Stiflers Mom sagen?
Nee, kannst du nicht.
Sie ist keine Teenie-Frau.
Du kannst zumindest sagen, dass Jennifer Coolidge, die ja auch gerade eine Renaissance erlebt, möchte man sagen, in The White Lotus, ein ziemlich cooler Typ auch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Was ich, also Moment, ich weiß, darum geht's gerade nicht, aber ich finde, was ich bei Jennifer Coolidge unfassbar cool finde, ist, dass sie es schafft, anzufangen zu spielen, als wäre sie eine Alkoholikerin, die nicht genau weiß, wo sie gerade ist und was sie gerade macht, um dann in so ein Selbstbewusstsein reinzuwachsen und einem einfach den Raum, in dem sie ist, zu ownen.
Auf jeden Fall.
Und das hat ja in American Pie schon angefangen. Ich glaube, im zweiten Teil hat sie...
Das war bei der Natürlich Blond auch nicht anders.
Ja, genau. Natürlich Blond auch nicht. Aber in American Pie, ich glaube, Teil 2, gibt es so eine Szene, wo sie so einen ganz krassen Tremor an der Hand hat. Also wo sie so aus dem Auto aussteigt und sich eine Zigarette anzündet und unfassbar zittert. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich zitter gerade so ein bisschen mit meiner Hand hier.
Er zittert am ganzen Körper.
Aber so diese Szene auch. Und das fand ich bei diesem bei dieser Emmy Award-Rede, die sie hatte, auch so krass.
Das
wo
stimmt,
sie ja. auf der Bühne stand anfangen und man dachte, okay, die ist jetzt so betrunken, die kippt uns hier gleich um. Und dann fing sie an, aber und hat diese unfassbar gute Rede gehalten so unfassbar gut auch den, wie heißt er, Mike? Ach, ich vergesse mal
seinen Namen. Mike White.
Mike White, da gleichzeitig eine Liebeserklärung abgegeben, gleichzeitig aber auch gesagt, fick dich. Und das war einfach unfassbar toll zu sehen. Mike White ist der Showrunner von White Lotus, muss man dazu sagen. Ja. Aber okay. Sorry, das war halt nicht Teil der Frage, sondern...
Wer sind die coolsten Teenies? Es gibt ziemlich viele coole Teenies in der Filmgeschichte.
Dann fang doch an, Anja.
Leg los.
Nein, Tom?
Gehen wir rum? Soll ich alle drei hintereinander nennen? Oder?
Nee, wir machen erst
von drei.
Jeder einen ja. immer so, drei okay. Runden. Ja, ja, ja.
Also, mein Lieblings, einer meiner Lieblingscharaktere, ich hab's ja schon erwähnt, ist Jim von American Pie.
Ah, ja.
Nichts zu creepy.
Gespielt
doch
von?
Auch ein bisschen creepy. Der immer für einen Juden gehalten wird, aber Jason ist eigentlich Biggs. Nicht. Genau, Jason Biggs hatte mal gesagt, dass er immer für einen Juden gehalten wird, aber eigentlich ist er das gar nicht. Jason
Weil Biggs er den Sohn Jude? Von Eugene Levy gespielt hat.
Ja, okay. Genau. Ja, ist ja auch nicht schlimm, sondern nee, er ist irgendwie so ein Typ, dem immer irgendwie alles peinlich ist. Also nee, ihm ist es ja lustigerweise gar nicht so peinlich, aber ihm passiert halt immer irgendwas Peinliches. Und ich glaube, damit kann sich jeder Teenie irgendwie identifizieren. Aber eigentlich will man ja doch nur irgendwie leben und eine coole Freundin finden. Und das hat er ja dann auch bekommen, trotz Schwierigkeiten und hin und her und so. Doch, einer meiner Lieblingscharaktere. Find auf jeden cool. Fall.
Das ist ein schöner Charakter.
Ja, Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn, Ladies Second sozusagen. Ja, Ladies
okay. Second. Also mein dritter Platz quasi ist Lady Bird aus dem gleichnamigen Film von Greta Gerwig, die ich sowieso sehr verehre. Und Lady Bird ist ein Charakter, der mir auch ein bisschen nahe steht, weil das so ein Teenie ist, die sich irgendwie immer für schlauer gehalten hat, als sie eigentlich war und irgendwie eine große Zukunft für sich gesehen hat und aber sich auch immer missverstanden gefühlt hat und verkannt gefühlt hat. Und so habe ich mich auch oft ein bisschen gefühlt. Und Lady Bird wird gespielt von Saoirse Ronan, eine irische Schauspielerin, die auch sehr, sehr toll ist. Und es ist ein wirklich großartiger Film von Greta Gerwig, den man empfehlen kann.
Nice.
Finde ich großartig.
Johannes?
Ich glaube, meine Nummer 3 ist Dizzy Harrison.
Ja. Wer
ist Dizzy Harrison?
Dizzy Harrison, gespielt von DJ Quarles.
Ah.
Aus dem Film The New Guy.
Ah.
The New Guy.
Ah.
New Guy. Well, I don't make plans. Einer der großartigsten, unbekannten Teenie-Filme aller Zeiten. Es gibt eine unfassbar gute Szene. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt... Nein, ich erkläre den Film nicht. Guck den einfach. The New Guy.
Versuch's bis zur vollen Minute.
Bis zur vollen Minute. Es geht um den Prügelknaben der Schule, der auf eine neue Schule kommt. Und bevor er auf die neue Schule kommt, lässt er sich von Knastinsassen coachen, wie er der coolste Typ wird auf der neuen Schule. Schafft das so halb. Und dann gibt es eine mega geile Szene, wo er neben der Statue des Schulgründers sitzt mit seinem Zippo, weil man spielt mit einem Zippo, spielt. Angesprochen wird von Eliza Dushku, die Coole, eingeladen wird zur Party und aus Versehen diese Statue anzündet. Zum Tune von Phil Collins In the Air Tonight. Das ist einfach ein unfassbar guter Film.
Ja, super. Ja, und du hast es geschafft, bis zur vollen Minute das zu erklären.
Ne?
Hervorragend, Jonas. Darauf ein Prost. Zum Wohl.
Na, ich habe kein Bier mehr. Was ist deine Nummer 2, Tom?
Das ist Sailor Moon.
Sailor Moon.
Ich finde Sailor Moon gut. Nee, ich schwenk um auf Lady Oscar. Nein, ich schwenk um auf Mila Superstar. Ich finde alle drei super. Ich finde alle drei Frauen.
Hast du gerade...
Lady Oscar war kein Teenie.
Stimmt, die war zu erwachsen, ne?
Ja.
Ah, verdammt. Dann nehme ich Sailor Mercury. In die ich verliebt war. Sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich.
Das ist gar nicht peinlich.
Okay.
Welche war das? Welche Haarfarbe hatte die?
Blau.
Ich erinnere mich nicht.
Völlig bescheuert.
Ich habe alles nicht gesehen.
Ein Glück für dich. Anja, machst du bitte weiter?
Meine Nummer 2 der coolsten Teenies ist Cat aus 10 Dinge, die ich an dir hasse. Gespielt von Julia Stiles.
Natürlich.
Oh, die hat so ein hässliches Lachen.
Nein, ich
mag
die. Die war super. Also Julia Stiles war sowieso die Teenie-Heldin Ende der 90er mit 10 Dinge, die ich an dir hasse und vor allem Save the Last Dance. Mhm. Aber der Charakter von Kate war wirklich eine coole Socke, wo sie so als Kratzbürste wahrgenommen war, weil sie einfach irgendwie ihr Ding gemacht hat und irgendwie keinen Bock auf diesen ganzen Teenie-Scheiß hatte. Und lieber Bücher gelesen hat und sich irgendwie bilden wollte und dann natürlich sich in Heath Ledger, Gott hab ihn selig, verliebt hat. Ja, war einfach ein cooler Charakter, eine coole Frau, die gemacht hat, was sie wollte und versucht hat, irgendwie ihre Schwester zu beschützen vor irgendwelchen Arschlöchern. Das war schon ein ziemlich guter Charakter und ist ein toller Film, richtig guter Film. Unvergessen diese Szene, wo Heath Ledger die Marching Band dazu bringt, Can't Take My Eyes Off of You zu spielen, während sie gerade Fußballtraining hat und er die Tribüne runtertanzt, während er von der Security gejagt wird. Beste Szene.
Ja, auf jeden Fall. Die wurde persifliert dann ja auch in einer Teen Movie mit Jamie's Got a Gun. Ich weiß nicht, ob du dich
das daran erinnerst. Das habe ich nicht gesehen.
Ah, das war sehr lustig.
Die war super.
Apropos, Not Another Teen Movie wurde im Französischen übersetzt als Sex Academy.
Sehr gut.
So kam der Film raus.
Sehr gut. Ein Recall. Ein Callback, sorry. Nein, in Not Another Teen Movie war die Ansage, such dir einen Song mit ihrem Namen drin. Die Hauptdarstellerin hieß Jamie. Oder Jamie oder Janie?
Jamie.
Such dir einen Film, einen Song mit ihrem Namen drin und spiel ihn vor allen Leuten. Und sie heißt Jamie. Den einzigen Song, den er findet, ist Guns N' Roses.
Janie's Got a Gun. Ja, genau.
Und er stellt sich hin beim Footballspiel. Janie's Got a Gun. Und alle so, Jamie hat eine Knarre, alle weg hier. Ja,
grandiose Szene. Sehr unlustige Anspielung auf die ganzen Highschool-Massaker.
Das war tatsächlich die Pre-Columbine-Zeit.
Ziemlich.
Und,
ja, damals konnte man so eine Witze noch machen. Ne?
Damals konnte man ihn noch machen, sind nicht gut gealtert. Nee.
Joe, dein zweiter Platz.
Tatsächlich, mein zweiter Platz, ganz, ganz ähnliche Konstellation wie bei dir, es ist Olive aus Easy A, gespielt von Emma Stone.
Ich liebe Olive.
Ja, die ist super. Allein auch der Song wieder Knockin' on Wood, grandios und ich weiß noch nicht, also dieser ganze Film Easy A macht einfach so unfassbar viel Spaß zu gucken, weil sie auch einfach, sie ist so eine coole Socke und so, wir hätten uns alle gewünscht, gerne so cool wie Olive zu sein.
Auf jeden Fall.
Ja, also.
Richtig guter Film.
Ja. Es gab eine Serie mit, ich vergesse mal ihren Namen, Jane Levy, glaube ich, Subburgatory. Wie heißt sie? Tessa heißt sie in der Serie, die eine ganz, ganz ähnliche Rolle hat und eine unfassbar coole Serie, macht sehr viel Spaß zu gucken. Es geht um ein Mädel, die aus New York kommt und mit ihrem Dad, so eine Art John Ritter auch wieder, die dann in ein Suburb ziehen und sie muss sich dort mit dem Suburb auseinandersetzen und mit den Leuten im Suburb und sie findet das alles ganz schlimm und ist dann ja so sehr anti. Tolle Serie, kann man auch mal gucken. Aber nicht sie, sondern Emma Stone tatsächlich ist hier meine Nummer 2 als Olive in Easy A.
Ja, meine Nummer 1, ich schwanke immer noch. Und zwar zwischen zwei fast gleichwertigen Charakteren. Und zwar ist es Huck Finn von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Tom Sawyer ist ein Arschloch übrigens, ne? Aber Huck Finn ist irgendwie ganz cool, ne? Weil das Leben irgendwie locker nimmt und so. Ich schwanke aber zwischen ihm und Axel Stein in Feuereis und Dosenbier.
Yes! Feuereis und Dosenbier.
Fast gleiche Charaktere.
Einer der größten literarischen Charaktere der letzten 150 Jahre gegen Axel Stein.
Wer macht das Rennen? Man kann auch gar keinen Film, eigentlich kann man gar keinen Film benennen und gar keine Filmrolle, weil Axel Stein ja immer irgendwie so die gleiche Rolle fast spielt, ne, bei
Axel Stein hat sich krass entwickelt.
Nee, ja, natürlich. Aber damals bei den Teenie-Filmen, Kein Bund fürs Leben, Feuereis und Dosenbier, Knallharte Jungs. Das war schon...
Schule. Sehr guter deutscher
schon ähnliche Rollen.
Ja.
Und zwar trotzdem sehr inspirierend, sehr lustig, sehr zum Lachen, sehr gemütserheiternd. Ich fand's großartig. Und ehrlich gesagt, ich finde auch Huckleberry Finn finde ich großartig und erheiternd irgendwie, wie locker er das Leben nimmt. Ganz anders? Ne, eigentlich ganz anders.
Ihr sagt ja, Barry Finn tatsächlich ein Teenager oder ist er nicht noch jünger?
Der ist,
ja, der ist präpubertär, muss man.
Also der ist doch so ja, 10, 11, oder?
Ja,
so 12. Das gilt
auch noch als 10, 11. Ja, ist präpubertär, so darum geht es eigentlich, die haben lauter Flausen im Kopf. Das ist so ein bisschen wie die Goonies, müsste man eigentlich fast sagen. So, okay. Ne, so gerade so am...
So eine Coming-of-Age-Geschichte, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Ja. Kann man, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal sagen muss, ich weiß, das ist ein Film-Podcast. Aber ich würde es jedem wärmstens ans Herz legen, Mark Twain mal zu lesen.
Bitte lest nicht, guckt Filme. Nicht lesen, Filme gucken.
Anja?
Meine Nummer 1 der coolsten Teenies ist eine richtig coole Socke. Und zwar habe ich mich für Juno entschieden.
Ja!
Juno. Oh, schwierig
Findest
aber.
Findest du schwierig aber?
Ich finde es aber schwierig.
Aber wieso? Nein, Juno...
Gespielt von
Elliot Page.
Damals noch als?
Das sagen wir nicht. Wir richtig. Sagen, es ist Elliot Page.
Ja, das ist aber eine interessante Frage, weil es hat ja eine Implikation... auf die Art der Rolle, das Gender, das er damals hatte.
Was?
Naja, aber damals, ja, okay, da müssen
ja,
wir
ja, aber eigentlich soll man sowas nicht machen.
Nee,
machen
wir
eigentlich nicht. Das aber
hat
das,
auch keine
aber das,
Implikation, das ist einfach, das war damals eine weibliche Figur und
die
wurde
schwanger
von einem
wurde, ja.
männlich gelesenen Schauspieler ja. gespielt und genau. das ist jetzt einfach so.
Okay. Ich meine, nur aus dokumentarischen Gründen. Ja, nee, du hast recht. Du hast auf jeden Fall recht. Ja, okay.
Okay, also Juno-Film aus 2006, 2007, glaube ich. Wie gesagt, Elliot Page, Michael Cera, Jason Bateman, Jennifer Garner, J.K. Simmons, Allison Jenny. Hammercast.
Nein, stimmt, ich
muss
J.K.
man
J.K.
auch
Simmons
mal sagen. Und Juno ist ein badass 16-jähriges Mädel, die schwanger wird und sich dafür entscheidet, das Kind zur Adoption freizugeben. Und dann ja, passieren Dinge. Und ohne jetzt irgendwas zu spoilern, großartiges Drehbuch von Diablo Cody, Regie Jason Reitman, mega Soundtrack, dieser Soundtrack.
Wer hat den gemacht?
Der Soundtrack ist größtenteils von Adam Green tatsächlich, hat mich aber, und das hat mich wirklich nachhaltig beeinflusst, zu Belle and Sebastian gebracht, die ich mittlerweile sehr, sehr liebe. Und Juno ist einfach ein badass Girl, die, wie gesagt, mit 16 schwanger wird und sowieso nie so das Cool Kid war, sondern immer so ein bisschen Außenseiter war, ein bisschen anders war. Und ja, einfach aber auch zu sich gestanden hat und eine echt einfach coole Socke war.
Auf jeden Fall. Was mir bei diesem Film immer noch so ein bisschen im Kopf ist, wo der Name Juno herkommt und wo es dann um die Hauptstadt von Alaska ging und dann auch um diesen General Juno und so. Und was irgendwie so, es ist eine relativ unbedeutende Nebenszene in dem Film. Ich weiß nicht, du guckst mich gerade an, als würdest du dich
ja,
nicht
ich erinnere mich an die Szene, aber, wo Jason Bateman sie fragt, oh, Juno, genau. like the city in Alaska? Genau. Und sie sagt nur, nein.
Ja.
Aber es kommt von Junebug, was
genau,
der Maikäfer, glaube
genau,
ich,
genau.
ist.
Genau.
Und was willst du jetzt sagen?
Nee, aber was ich ja spannend fand, dieses Learning, diese leichte Popkultur, die da noch mit reinkommt. Weil mir bis zu dem Punkt, wo ich diese Szene gesehen habe, überhaupt nicht bewusst war, dass es diesen General gab und dass es diese Stadt gab in Alaska. Und,
du weißt nicht, was die Hauptstadt von Alaska ist?
Nee, natürlich weiß ich nicht, was die Hauptstadt von Alaska
Johannes.
Ist. Ich weiß nicht mal, wie
Anchorage
die Hauptstadt von Alaska ist.
Nein, Juno ist die Hauptstadt von Alaska.
Nee, Anchorage, oder?
Nein, Juno
ist die Hauptstadt. Und Anchorage ist einfach nur die Größe, oder was?
Wahrscheinlich.
Kann sein.
Ja.
Oh.
Ja,
wie interessiert
Fall,
das denn? Das ist fucking
auf
Alaska.
Auf jeden Fall, Juno auch, also wirklich hat wirklich
Nun,
sehr
ja.
viele Pop-Culture-Einflüsse. Auf
ja.
jeden Fall. Also es geht auch sehr viel um Musik. Juno und der Charakter von Jason Bateman, die connecten dann über ihre Liebe für Musik und Alternative Bands und so. Sonic Youth kommt dann irgendwie auch darin vor.
Oh, ja, der war total Fan von Sonic Youth, ne?
Ja, ja, genau.
Und wollte ihr das näher bringen. Und sie war so ein bisschen so, ja.
Nein, geil. Sie fand ihn auch total toll. Und er war aber ein super cringe Typ und ja. War dann auch
das,
alles
so. Das Ding ist jetzt, wo du über Soundtracks sprichst.
Fällt Johannes muss irgendwas ich, völlig nee,
muss,
zusammenloses
genau, muss, aus. Muss ich meine Nummer 1 auch noch mal revidieren. Also bei mir auf der Liste steht Napoleon Dynamite. Und Napoleon Dynamite ist eine coole Socke, ist ein geiler Film, den wir aus irgendeinem Grund immer noch nicht so richtig besprochen haben.
Ja, Captain Obvious. Machen wir auch nicht.
Natürlich nicht. Ich kann ja immer noch so ein bisschen sticheln. Vielleicht kriege ich Anja irgendwann nochmal in so einem Sommerloch dazu. Egal. Ich habe meine Nummer 1 gerade revidiert. Und zwar meine Nummer 1 okay, ist...
Jetzt will ich aber irgendwas richtig Tolles hören.
Jetzt bin ich echt gespannt.
Achtung, jetzt
kommt. Sonst trinke ich noch ein Bier. Anja, kannst du uns noch ein Bier holen?
Es ist Donnie Darko. Mann, Donnie Darko ist ein unfassbar guter Teenie. Und ich komme gerade auch nur wegen des Soundtracks drauf. Natürlich ist Donnie Darko ein Teenie.
Donnie Darko?
Auch ein extrem guter Film, der auch einfach damals überhaupt nicht gewürdigt wurde, weil es einfach als Kinofilm oder als Standalone-Film nicht funktioniert hat, weil es eben angelegt war als so diese multimediale oder intermediale Experience, wo man dann noch dieses Buch lesen musste und sich die Webseite angucken musste und irgendwelche Videos, die auf der Webseite waren und so. Und dann, erst dann hat man das ganze Ding verstanden. Aber auch tatsächlich eine der ersten Arbeiten von Jake Gyllenhaal. Und als dieses ein unfassbar cooler und interessanter und abgespaceder Science-Fiction-Film, den man auch heute noch krass gut gucken kann einfach. Und natürlich die Rolle von Donnie Darko. Du hast Donnie Darko noch nicht gesehen. Dann haben wir eine Hausaufgabe fürs nächste Mal, wo wir dann über Donnie Darko sprechen. Und Anja guckt bis dahin Donnie Darko.
We'll see about that.
Düstere Filme verderben den Charakter Johannes.
Es gibt in Donnie Darko, das muss ich auch nochmal sagen.
Macht Angst davor, auf dem Friedhof.
Eine unfassbar gute Szene.
Nachts.
Die einzig und allein auf Tears for Fears Song besteht, wo einfach nur die Kinder aus dem Schulbus aussteigen und während sie aussteigen, die Kamera um 90 Grad sich dreht. Und das ist so ein bisschen wie, wir haben ja über, wie hieß der Adam Sandler Film, Punch Drunk Love gesprochen, wo es diese Szene gibt, wo die Kamera dann mit ihm über so eine Brüstung fällt.
Mhm.
Und ganz ähnlich ist das. Und das ist ein krasser Mindfuck. Und du verstehst die Szene nicht. Und dazu hast du diesen Tears for Fears Song. Und das ist, ja, es ist einfach unfassbar Film? Gut.
Was?
In Donnie Darko.
Ah, in Donnie Darko.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Shout, weil das der einzige Tears for Fears Song, den ich kenne.
Shout,
und ich hasse
dieses Shout, Film. Shout it out loud.
Und mit diesem wunderschönen Song, gesungen von Tom, verabschieden wir uns heute wieder aus dieser mittlerweile doch sehr langen Folge. Es ging um
Buffy.
Ach ja.
Wie ist der Buffy. Französische Titel?
Buffy. Warte.
Buffy, le very sexy
Vampire. Ja, the Vampire irgendwas. Scheiße.
Wir denken uns jetzt einen französischen Titel aus.
Das hat 5 Jahre Schulfranzösisch uns gebracht, dass wir nicht mehr wissen, was Vampirjäger heißt.
Buffet est un perroquet. C'est une rue à Paris.
Ach, natürlich. Buffet. Contre les vampires.
Ah, Buffet. Oh,
Buffy.
Merci beaucoup.
Wo ist das Bouquet?
Wo ist das Bouquet?
Wo ist das Bouquet? Bouquet.
Et au revoir à la next time.
Tschüss.
Ciao.
Au revoir.